Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Lieber Winfried, ich habe direkt einen relativ ungewöhnlichen Einstieg für diese Podcast-Episode von Systemkompetenz. Ich möchte jetzt, dass du das Unternehmen unseres Gastes beschreibst, wie du es findest, wie du es schätzt, ohne es zu nennen.
Also es ist ein Unternehmen, dessen Produkt jeder kennt, von dem wahrscheinlich jeder glaubt oder die meisten glauben, dass dieses Produkt das Hauptprodukt ist. Es ist ein B2C-Produkt, was hilft, dass Sachen zusammenkleben. Jetzt gibt es immer sagen, kleben ja nur zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten mit Flüssigkeit, mit einem Stift oder mit einem Band. In diesem Fall handelt es sich um das Band. Und spätestens dann wissen es die meisten. Habe ich es richtig geschrieben, mein lieber Norman?
Absolut sympathisch.
Dr. Norman Goldberg, CEO von Tesa, ist da. Gab es nicht mal so ein Spiel, wo man das machen musste, wo man nicht sagen durfte, was auf der Karte steht? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß.
Immer noch. Da warst du bestimmt super drin. Das so in der Art, genau. War das nicht Robert Lemke, glaube ich?
Oder
sowas.
Ja, gut, genau. Jetzt haben wir natürlich...
Welches Schwein da hätte ich denn?
Genau. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir die junge Zielgruppe vergrault. Nein, Quatsch. Ich mache nur Spaß. Ja. Und wiedergefunden in der Äußerung, ist das so, passt das?
Das passt total, ja. Und das macht eigentlich auch Spaß, das so zu hören. Denn in der Tat, man vergisst es immer, wenn man für so ein tolles Unternehmen arbeitet. Da ist ein Brand dahinter und da ist auch wirklich, also gerade bei der Firma, bei Tesa, ist das ein Image da und es resoniert. Mhm. Es resoniert auch letztendlich ganz besonders im deutschen Sprachraum. Aber ich werde es zum Beispiel nie vergessen, als ich die Stelle antrat, und das meinen Söhnen mitteilte, und da waren die Teenager an der Stelle, sagten die zu mir, Mensch, Dad, endlich arbeitest du mal für ein vernünftiges Unternehmen, wo wir auch zu Hause und in der Schule erzählen dürfen, wo du arbeitest, und dann kennt das auch jemand.
Ja,
das war schön. Das macht immer noch Spaß.
Hat was, gell?
Ja, absolut. Wobei es auch so ist, ich war auf der Internetseite, es sind ja super viele Facetten geworden über die Jahre, über die Jahrzehnte.
Ja.
Was natürlich auch dazu gehört, dass man nicht nur auf das Produkt, was überall draufsteht, reduziert ist, sondern man hat ja super viel gemacht in den letzten Jahren. Ne?
Extrem. Also Tesa ist letztendlich ein Technologiekonzern mittlerweile und hat über 7000 Produkte, die wir weltweit bereitstellen, die wir weltweit auch fertigen, und es gibt ja kaum ein Produkt, was du in deiner Hand hast, was nicht irgendwie mit Tesa assoziiert ist. Wir haben ja dieses mobile Telefon hier liegen als Beispiel, da sind 30, 40 unserer Produkte drin.
Ach.
Und die wenigsten Menschen wissen das. In jedem Telefon, aber auch in jedem Auto hast du Dutzende von unseren Produkten und Anwendungen, und Tesa ist eigentlich mittlerweile ein wirklich breit aufgestellter Industriekonzern.
Wie hoch ist eure B2B-Quote? Also für Leute, die zuhören.
Alles gut, ja. Also die Materialien, die quasi eben nicht Consumer-Produkte sind,
meinst du? Genau, geht davon nicht an den Endkunden?
Tatsächlich über 80% in der Topline und im Wertbeitrag noch mehr.
Und der geht ja auf die 2 Milliarden zu.
Wir arbeiten daran. Das war das Strategieziel, was wir vor 6 Jahren roundabout ausgegeben haben. Wir haben gesagt, komm, wir verdoppeln uns mal und sind gar nicht so weit davon entfernt.
Und das bin ich halt so begeistert. Ich sehe viele Vorstände, ich sehe viele Firmen und auch viele Loslösungen von Beiersdorfer, wo er herkam.
Ja.
Aber so erfolgreich wie bei euch in sehr kurzer Zeit, ohne Außeninnenfaktoren. Es ist nicht so, dass auf einmal Leben neu erfunden wurde und alles haben wollten. Ohne Außenfaktoren, nur durch harte Arbeit, in denen du ja da bist. Wie lange bist du jetzt da?
Ja, jetzt im 8. Jahr.
Ja, so ist es. Also genau deine Entwicklungszeit gerade gewesen. Das ist schon auffällig.
Kompliment. Ja, danke. Ich glaube, das Team, wir alle gemeinsam haben da einiges richtig gemacht in den letzten Jahren. Und natürlich vor sechs Jahren auch schon ein paar sehr wegweisende Entscheidungen getroffen, Investitionsentscheidungen. Wo investieren wir? Wo wollen wir uns strategisch besser aufstellen? Viel in Europa gemacht, aber auch in Asien, in Nordamerika viel aufgebaut und auch tolle Leute ins Unternehmen gebracht und weiterentwickelt. Und ich glaube, das zahlt sich aus.
Ja, die muss erstmal fitten, anlocken, begeistern. Das ist immer die Sache von ganz oben. Wenn der CEO nicht begeistern kann, dann kriegst du halt die guten Talente nicht wirklich rangeholt.
Das stimmt, aber das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, in der Tat, gemeinsam. Und natürlich haben wir auch der Brand, der hilft da sicherlich auch. Was für mich maßgeblich ist, ist einfach auch diese Technologiekompetenz. Mhm. Ich werde das auch nicht vergessen, als ich das erste Mal bei Tesa ins Technikum, in die Labore lief und sah, was da alles war schon, was man alles erarbeitet hatte, was es also an Wissen, an Kompetenz gab. Also jeder, der ja irgendwie mit weichem, also ich nenne es immer Soft Matter Expert, also Physiker, Chemiker in diesem Bereich ist, der kriegt da verleuchtende Augen, wenn er diese wirklich auch Möglichkeiten sieht. Und das eben diese Technologiekompetenz über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut, das zahlt sich schon aus.
Ja. Ja. Gibt es noch den Moment, wo du innehältst und ein bisschen stolz auf alles bist? Oder ist das so getrieben? Also man muss ja auch viel machen, aber man ist manchmal auch so ein bisschen getrieben von den ganzen Dingen. Aber gibt es noch so diesen Moment, wo man sagt, Mensch, da habe ich großen Anteil dran oder wir auch als Team und das haben wir echt gut gemacht? Bleibt die
das
Zeit?
Das ist selten, tatsächlich selten der Fall. Also meistens erinnert mich dann jemand aus dem Bekanntenkreis oder Freundeskreis dran und sagt, hey, guck doch mal, läuft doch eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen, das hat natürlich auch mehr was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Ja, also ich bin jemand, der gar nicht so richtig stillstehen kann und will und immer nach vorne schaut und dann guckst du selten in den Moment rein. Das ist vielleicht so ein bisschen systemimmanent. Aber nein, es gibt natürlich auch Momente, wo man, also wir hatten zum Beispiel letzte Woche einen, ich habe eine neue Vorstände ins Team bringen dürfen, haben jetzt eine ganz tolle, kluge, wirklich super Powerfrau da im Vorstandsteam, die Technologie die nächsten Jahre, Jahrzehnte hoffentlich machen wird und die dafür steht. Und mit der gemeinsam auf der Bühne zu stehen und sie auch ankündigen zu dürfen als neue Vorstände ins Team und jeder klatscht auch, weil er sieht schon, das Team kannte die schon, sie war vorher schon da, aber jetzt wird sie eben Vorstände. Das war so ein Moment, der macht mich besonders stolz, wo ich mir denke, wow, ja, da hat es jemand quasi geschafft, auch vielleicht dadurch, dass ich ein bisschen unterstützt habe und an der einen Stelle mal gecoacht habe und das macht besonders viel Spaß.
Was waren so denn deine persönlichen Skills, die dich über die Jahrzehnte so weitergebracht haben, wo du gesagt hast, das war immens wichtig, dass ich so war, damit das so werden konnte?
Ja, ich glaube, was ich gerade schon sagte, das ist diese innere Unruhe, also Dinge verändern zu wollen, voranbringen zu wollen. Das ist was schon immer da war. Also das
sich auch zu wagen dann, ne? Also man muss ja auch
ein bisschen Risiken natürlich eingehen. Auch Mut zu haben, klar, aber das ja, ich denke immer kontrollierter Mut, das gehört einfach irgendwie mit dazu, aber das war schon immer mein Teil meiner Persönlichkeit und ich glaube, das hilft. Ansonsten hilft sicherlich auch relativ klar ein bisschen ein paar Züge nach vorne denken zu können. Ja, und da hat vielleicht auch mal so eine Grundausbildung im Schach als Jugendlicher schon auch ein bisschen geholfen. Also Strategie fand ich schon immer spannend. Und das Dritte ist, glaube ich, auch, wie soll ich sagen, auch Menschen zu mögen und trotzdem an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen unbequem zu sein. Also ich finde, das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein.
Ja.
Ja, und ich kann schon unbequem sein. Ich finde, das muss man manchmal auch und auch sagen, komm Leute, jetzt müssen wir hier mal anders an das Thema rangehen. Aber ich bilde mir ein, dass zumindest der größte Teil meines Teams weiß, dass es um die Sache geht, wenn man unbequem ist.
Ja, im Gegenteil sogar. Wenn die Menschen wissen, du magst sie, dann nehmen sie es sehr gerne sogar auch an und fühlen sich dann gechallenged und nehmen die Herausforderungen an. Ja, das stimmt. Toll.
Ich will das Gespräch kurz zu dir überleiten. Ich würde praktisch eine Gesprächsrochade mal eben einmal zu dir machen. Den konnte ich mir nicht verkneifen.
Wow.
Muss ich machen. Aber das ist im Grunde Systemkompetenz, die gerade beschrieben wurde auch, oder?
Ja, ja. Also ich meine, wo war Tesa vor 6, 7, 8 Jahren und wo ist Tesa heute? Ja. Also das ist ja eine Riesenentwicklung, die letzte Dekade so mitgebracht hat bei euch. Und die ist nicht zufällig und nicht marktgetrieben und die ist nicht von außen aufgestülpt. Das hat nichts zu tun mit irgendwie Corona oder sonstigen Zufällen von außen. Ja. Das ist wirklich Handwerk. Und wie Norm schon sagt, das ist Handwerk im Bereich Technik.
Absolut.
Du kannst nichts, wenn du nichts kannst, verkaufen.
Ja.
Also wirkliche Expertise, Qualitätsexpertise, das ist im Bereich Außenwirkung. Das ist der Schutz der Designmarke, Tesa. Also das musst du ja alles beachten, alles. Und dann noch den Nachwuchs zu fördern, damit du es schaffst, einen CTO zu haben aus den eigenen Reihen und nicht immer einen von außen einkaufen musst. Wow. Also höchste Systemkompetenz, ja. Die sich auszahlt, ich meine.
Absolut, absolut. Natürlich will ich nicht leugnen, dass wir auch ein bisschen das Glück oder zumindest, ich will mal so sagen, die Gnade dieses Segments haben, dass dieses Kleben auch immer eine stärkere Dominanz bekommt, wichtiger Technologie ist. Und je weiter wir sie entwickeln, das Thema Klebstoff und Klebetechnologie, desto mehr Märkte können wir auch immer generieren. Ich sage immer meinem Team, also das Problem ist nicht zu wissen oder neue Projekte zu suchen. Mein Problem ist es, die richtigen Projekte zu finden.
Okay.
weil wir so viele Möglichkeiten haben. Mhm. Es gibt so viele Ideen, neue Dinge irgendwie miteinander zu verbinden über Klebstoffe, klebende Materialien. Mhm. Wähl die richtigen aus, die richtigen Marktsegmente, die sich später richtig entwickeln werden. Stichwort, also ein Beispiel. Vor 8 Jahren haben wir entschieden, ganz intensiv in dieses Thema E-Mobility zu investieren und da eine Forschungsgruppe aufzusetzen, die halt eben Batterietechnologie, Batterieverklebung, all diese Dinge von der Pike auf macht. Jetzt zahlt sich das erst aus. Mhm. Also wir haben 7, 8 Jahre ohne Umsätze quasi in dem Thema gearbeitet. Von langer Hand, 30, 40 Leute musst du erstmal beschäftigen. Ja. Gesagt, Leute, kommt, bleibt dran, arbeitet, geht in die Themen rein, versucht neue Materialien zu entwickeln. Jetzt, wo so langsam, und es gibt ja auch wieder gerade so einen kleinen Rückschlag im Thema E-Mobility, aber trotzdem wird das kommen. Mhm. Jetzt, wo der Markt so langsam losgeht, kommen die ersten Umsätze. Und in den letzten Monaten gab es kam der Automobilchef bei uns so alle 2, 3 Wochen an mit neuen großen Kontrakten und sagte, komm, guck mal hier, wir sind hier Lieferant, wir sind jetzt gesetzt und so weiter und so fort. Du brauchst einen langen Atem und du musst natürlich früh genug gucken, wo geht's eigentlich rein.
Diese DNA, wir haben ja schon häufiger mit CEOs hier im Podcast Systemkompetenz Interviews gemacht und diese DNA wiederholt sich immer wieder, finde ich, dass eine Personality an der Spitze eines Unternehmens ist, gewisse Entscheidungen trifft, die so ein bisschen Nostradamus-mäßig sind und am Ende macht es den großen Erfolg aus, dass man das vernünftig miteinander kombiniert hat, dass man eine gute Idee hat, dass man die Systeme verstanden hat, investiert hat und dann gesagt hat, okay, das passt, oder? Es ist auch viel Personality dann am Ende, ja, was da oben, was da sitzt, wer
also
da sitzt.
Ganz ehrlich, du hast halt 3 Arten auch. Oben. Also ich habe jetzt viele Jahre Vorstandsberatung betreiben dürfen. Du hast 3 Arten von Menschen oben. Du hast die Verwalter, die machen nichts falsch. Das ist manchmal auch ausreichend. Mhm. Zumindest bis der Nächste kommt, aber das ist schon okay. Die sind allerdings jetzt so am Gehen gewesen durch die ganzen Krisen. Die haben es halt nicht gemanagt bekommen. Dann hast du die Selbstdarsteller, denen es nur um sich geht.
Liebe Selbstdarsteller, die jetzt hören, bitte die Kritik an Winfried richten. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich bin bei 1 und 3.
Also die, die es nur machen, um sich gut zu fühlen. Das ist das einzige Ziel. Und die dann happy sind, wenn sie mal hier in der Zeitung waren und hier ganz wichtig sind. Das findest du in allen Größenebenen, außer ganz groben, das ist schwierig sowas. Und die treffen meistens dann die falschen Entscheidungen, unglücklicherweise noch. Mhm. Weil die so ein starkes Ego haben, dass sie meinen, sie müssen alles selber entscheiden. Der Verwalter sagt, macht mal. Ja. Hat gute, kluge Leute, passt dann schon. Und die meinen, jetzt bin ich der große Hecht, jetzt muss ich alles entscheiden. Geht oft schief, wurde in den letzten Jahren viele ausgetauscht, sehr zum Wohle der Wirtschaft im Lande. Und das Dritte ist, und die haben wir halt sehr oft sehr gerne eingeladen, die Ideen haben, die kreativ sind wie du, Norman, die ein Gespür haben, auch für Menschen im eigenen Team auch rausfühlen können, was sind so die richtigen Themen, die vielleicht nicht nur auf Hard Facts gehen, sondern so auch zwischen den Zeilen hören oder fühlen können und so ein Gefühl bekommen für den Markt, für die Menschen, für das, was kommen könnte. Und das ist das, was wir auch oft sagen. Also,
ja, ich glaube, so ein bisschen Vision braucht es schon, genau das.
Genau.
Und die Vision kann ja nicht von allen kommen, die muss schon irgendwo zumindest aus dem Leadership-Team kommen. Mhm. Und ich glaube auch sehr stark an diesen Begriff des Servant Leaderships. Ja, also ich zumindest so habe ich meine Rolle immer definiert, eigentlich in allen Management-Aufgaben, in die ich mich so begeben habe, dass du schon irgendwie zuallererst erstmal die Sache voranbringen musst aus eigener Kraft und das dann vom Rest des Teams erwarten kannst. Also auch Stichwort Einsatz, persönliche Einsatzbereitschaft. Ich kann nie etwas von jemandem verlangen, was ich selber nicht bereit bin zu tun oder zu geben.
Und ich finde, das ist äußerst anstrengend. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Extrem. Irgendwann funktioniert's, ja, dann sagt jeder, ja, es war doch klar. Ist nicht schwer, ganz oben zu stehen und ganz vorne zu sein, wenn alles im Rückenwind läuft. Aber die erste Zeit, bis es mal läuft,
es ist extrem anstrengend. Und ich sag dir ehrlich, noch nicht mal, bis es mal läuft, auch wenn es läuft.
Ja, und eventuell bist du ja auch einer der einzigen vielleicht, die erstmal an diese Idee glaubt, wo du sagst, nein, ich bin mir sicher. Ja, und immer. Vielleicht es auch einige gibt, die sagen, nee, das wird nichts. Und da musst du es ja durchziehen.
Du musst es durchziehen, du musst auch dahinter stehen und du musst auch manchmal gegen Widerstände agieren. Ja, und natürlich gibt es dann auch Momente, es gibt auch Themen, wo du sagen musst, Mensch, das hat nicht funktioniert. Ja. War ich auch selber, war falsch, ja, falsch entschieden. Macht man dauernd. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, du musst von oben mit der Vision kommen, du musst auch bereit sein. Du kannst nicht immer demokratisch auch in dem ganzen Team nicht agieren. Na, also wenn wir alle mal fragen, was machen wir? Na, dann passiert das, was wir jetzt gerade, ja, wir haben Stichwort Ampel, haben wir
Du möchtest die politische Diskussion
Es ist zu verlocken, dass man da nicht mal reingrätschen müsste, die Blutgrätsche. Nein, aber du musst manche Dinge auch forcieren und vielleicht manchmal auf den Punkt bringen und sie auch manchmal überspitzen und das Team damit auch ein bisschen, aus meiner Sicht, dem Team damit auch ein bisschen, ja, das Leben nicht allzu leicht machen an der anderen Stelle. Also man muss sich mit der Materie auseinandersetzen und eben manchmal auch gegen Widerstände angehen. Im eigenen Unternehmen, im befreundeten Unternehmen. Manchmal hast du dann nicht nur Freunde, wenn du dir ein paar klare Entscheidungen triffst. Ja. Also damit muss man umgehen. Und ich finde es ja, also ich merke schon, dass es, und das merke ich ehrlich gesagt auch mit zunehmendem Alter, dass es extrem anstrengend. Mhm. Das ist so. Das ist okay. Das gehört zum Job. Da würde ich mich nicht, also per se drüber beschweren. Aber wenn man es richtig machen will, braucht man Kraft dafür.
Und ich finde, es gehört nicht per se zum Job. Das ist deine eigene Leistungsfähigkeit, die du halt hast. Weil du hättest Tesa ja auch verwalten können. Du hättest jetzt beim halben Umsatz, wird immer noch glücklich, man hätte ja keine Vorwürfe gemacht, du hättest erst bei 10% hochgebracht. Also, boah, Hammer.
Ich weiß nicht, ob wir ihn in den Podcast eingeladen hätten.
Das ist der Preis. Okay, stimmt. Also das muss ich immer hoch anrechnen. Und das sehe ich ja häufig. Ja. Ich sehe ja immer wieder Manager, Top-Manager, die mit Herzblut dabei sind, die eine Sache brennen, am Wochenende sich überlegen, was können wir noch machen, wo können die Reise noch hingehen und eben nicht nur auf den Markt hören, was der jetzt braucht, sondern überlegt, was braucht er in 5 oder 10 Jahren.
Ja. Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren.
Wo holst du die Kraft her?
Oh, das ist eine gute Frage. Also zum einen habe ich, glaube ich, also intrinsisch eine ganze Menge mehr als manch einer. Das hört sich doof an, aber das habe ich einfach dann irgendwie so im Laufe der Jahre so festgestellt, dass, oder ich sag mal, das war eigentlich schon als Jugendlicher teilweise so, wenn meine Freunde, wir alle waren, kamen vom Fußballplatz, haben uns irgendwie, haben den ganzen Tag da rumgebolzt und saßen dann abends bei einem Freund und die Mutter hat uns was zu essen gebracht und die erzählte dann viele Jahre später immer die Geschichte, dass alle saßen sie platt in den Sesseln und ich nach dem Abendessen sagte dann so nach einer spätestens einer Viertelstunde so, und was machen wir jetzt? Also da ist so ein Energielevel, der war halt irgendwie immer da. Ich glaube, da kann man gar nicht viel für oder dagegen machen. Das ist so eine intrinsische Neugierde auch. Also ich lerne gerne Neues, sehe gerne neue Dinge und das bringt mir ganz viel. Das gibt mir viel Kraft und gleichzeitig habe ich, ich versuche natürlich auch ein paar Hobbys zu pflegen. Mhm. Eines meiner Lieblingshobbys ist tatsächlich das Fliegenfischen. Das ist also, dass du da irgendwo ganz entspannt, ganz weit weg von aller Ruhe. Menschen, Ruhe und im Wasser stehst und dann hast du so eine Bewegung, ich weiß nicht, kennt ihr das?
Mhm. Ja,
so eine Route da wedelt, das ist aus meiner Sicht, ist das wie Zehnbogenschießen, das ist für mich Meditation.
Okay.
Weil du musst dich auf etwas konzentrieren, alles andere ist weg und wenn ich das 1-2 Tage mal mache, dann bin ich gefühlt wie neuer Mensch, also bringt mich ganz, ganz stark runter.
Es ist also so, wir können die deutsche Wirtschaft einfach retten, indem wir allen CEOs sagen, dass sie Fliegenfischen gehen sollen.
Zum Beispiel.
Das wäre doch so einfach eigentlich.
Ja, wenn sie davor Leistungsfähigkeit und Kreativität haben.
Und die Beschwerden wieder an den Windmühlen.
Übrigens, da gibt es ja dieses neue Buzzword Mindfulness, oder mittlerweile ist schon fast wieder alt, das ist nichts anderes. Ne? Mhm. Also Meditation, das heißt eigentlich, ne, Slow Thinking, Fast Thinking, Kahnemanns, diese schnellen Gedanken, die wir alle haben, die wir aber nicht kontrollieren können, im Hinterkopf, die mal wegzukriegen. Und dann kommt das ganze System in Entspannung. Also aus meiner Sicht ist das ein neurophysiologischer Vorgang.
Ja, natürlich.
Und das ist eben bei Meditation per se so, aber bei Beschäftigungen, die dich etwa auf etwas fokussieren, wie zum Beispiel Bogenschießen oder Fliegenfischen genauso.
Also ich kenne wenig erfolgreiche Top-Manager, die nicht irgend so etwas haben.
Spannend.
Ich kenne viele, die es nicht dazu stehen, ist schon okay. Ja. Aber die es nicht haben. Und die es nicht haben, denen siehst du das nach 10 Jahren an. Die altern wahnsinnig. Ja. Die sind bei dem einen oder anderen Minister aufgefallen. Boah, wirklich schlimm. Innerlich, körperlich, also in allem. Aber die wirklich, die das über Jahre, Jahrzehnte aushalten, haben immer irgendwas. Weil das stimmt, du musst deine 3 Polaritäten gerne hinbekommen. Kreativität, rationelles Denken und Intuition.
Richtig.
Und das rationelle Denken, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, auch in meinen Vorträgen, ist halt das Langsamste. Das ist 200.000 Mal langsamer als die Intuition.
Echt, das kann man messen? Das weiß ich gar nicht. Das ist ja spannend. Ja.
Du kannst das messen.
Cool.
Die Geschwindigkeit. Ja, also du hast normalerweise 10 bis 11 Millionen Bit pro Sekunde im normalen Denkprozessen, wo du eben nicht das Rationelle brauchst. Und im rationellen Denken 50
Bit. Langsamer.
50 Bit pro Sekunde.
Wahnsinn.
Ja, und das ist halt nicht geeignet, um schwere Entscheidungen überall den ganzen Tag zu treffen. Da musst du andere Zugänge finden.
Du musst viel aus dem Bauch heraus natürlich machen, aus diesem sogenannten Gut-Feel. Und das ist wiederum Erfahrungswissen.
Natürlich.
Ja, was da reingeht.
Warum hast du so wenig 17-jährige Top-Manager?
Ja. Ja. Das ist so. Und darum sollte man auch nicht viele mit 30-jährige Politiker haben. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Ja. Wobei, so, wir machen mal einen Versuch mit den Deutschen. War wirklich spannend, nicht? Vom Wirtschaftsminister.
Der ist schon sehr.
Ein Versuch mit den Deutschen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
Komm, Norman, möchtest du einmal diplomatisch
diplomatisch einzuatmen? Du merkst gerade, Diplomatie liegt mir nicht um.
Also wir fassen mal zusammen. Ja. Es hätte bessere Entscheidungen geben können in den letzten 5 Jahren. So viel ist mal sicher. Die der Wirtschaft in Deutschland und den Unternehmern ein besseres Gefühl von den politischen Leitlinien gegeben haben.
Das ist wohl so. Naja, ich würd schon ein bisschen weitergehen. Also wäre auch gar nicht vielleicht unbedingt undiplomatisch, aber ja, ich mache mir schon große Sorgen um dieses Land. Mhm. Und ich sehe ja jeden Tag, wo wir im internationalen Vergleich stehen und wer welche Entscheidung trifft, politisch, auf politischer Seite und auch wirtschaftlich. Und ich finde das zunehmend bedrückend, was in Deutschland passiert. Stichwort Energiepolitik wenn du siehst, wie andere Völker sich eben auf Dinge wappnen und vorbereiten und auf Digitalisierung zum Beispiel vorantreiben und wie wir hadern und zaudern, die Zahlen zeigen es auch. Es war eigentlich aus meiner Sicht die letzten 8 bis 10 Jahre absehbar, was da passieren würde. Ja, und jetzt wird es aber nochmal beschleunigt. Und das ist schon auch ein Dilemma für uns, die wir in der Wirtschaft agieren. Mhm. Denn wir müssen jeden Tag Entscheidungen fällen, die auch mit Menschen und Standorten zu tun haben. Und dann die richtigen Entscheidungen zu fällen und dann auch unter teilweise mit politischen Einflüssen die richtigen Entscheidungen, die Weichen auf mittelfristig und langfristig zu stellen, das ist nicht ganz einfach.
Ich bin völlig bei dir. Was mich zuversichtlich macht, ist die hohe Resilienz von Deutschland.
Ja, okay.
Also wir sind auf einem sehr hohen Niveau, wo andere erst hinkommen wollen in den nächsten Jahrzehnte. Ich bin völlig bei dir, wenn es die nächsten 20 Jahre so weitergeht, ist es auch mal aufgebraucht. Mhm. Aber unser Kontostand ist noch so hoch und wir haben eine extreme Resilienz. Also die Leidensfähigkeit des Volkes, das ist gar nicht so böse gemeint, wie es ist sehr hoch. Wir sind nicht die, die beim ersten schon auf die Straße gehen und die Arbeit niederlegen. Wir arbeiten, so ist Deutschland ja auch groß geworden.
Das stimmt.
Unsere Voreltern, Großeltern haben hier das Land mit den Händen aufgebaut, wenn ich die Trümmerfrauen denke und so. Ja. Also das ist auch die DNA, die so in uns steckt, das meine ich jetzt nicht buchstäblich, sondern so diese Gedanken, die wir so haben. Und die ist gut, also wir können anpacken, wir sind schon ein Volk von Leuten, die anpacken können. Auch die junge Generation, die so oft geschumpfen wird. Also meine Tochter sagte vor kurzem, Papa, du bist kein Helikoptervater. War ich stolz wie Bolle.
Ja? Okay.
Ich kein Helikoptervater. Ja. Du bist ein Curling-Vater.
What is that?
Ihr könnt Curling, dieses Stockschießen.
Ach so. Da
sind immer zwei, die vorne dran jeden Staub wegmachen. Da meinte ich, naja. Ja, das war so abends und wer mich kennt, weiß, ich habe zu Hause nichts zu sagen.
Aber das kann man auch als Kompliment interpretieren, dass du deinen Töchtern den Weg bereiten.
Ich hatte nur gemeint, Leute, lasst stecken, so bin ich jetzt nicht, meinte meine Frau, so. Und wer hat die Jahresarbeit deiner Tochter vor kurzem überarbeitet? Ja. Und komplett neu geschrieben. Naja, vielleicht schon. Auf jeden Fall, da sind wir sehr gut als Deutsch. Ja. Und das fällt mir natürlich durch die Vorstandsberatung auf, wir haben sehr gesunde Firmen mit einem sehr intelligenten Management, das solche Probleme handeln kann. Würde ich es mir anders wünschen? Sofort.
Ja.
Also bitte, ich bin jetzt nicht Ampelvertreter.
Ja, und bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn es einfach zu lange dauert oder wenn es zu lange geht, dann wird es irgendwann schwierig.
Das wird halt immer schwieriger, tiefer der Karren da im Dreck sitzt.
Und darum brauchen wir bald mal wieder einen Wechsel.
Das sowieso, aber ich glaube, wir brauchen halt auch mal langfristig agierende politische Maßnahmen und nicht immer nur kurzfristig. Das andere Thema, was mir da schon so durch den Kopf geht, ist, dass natürlich auch der Konkurrenzdruck von außen schon auch größer wird.
Ja.
Und was ich halt jetzt gerade sehe, und das macht mir schon, deswegen macht es mir Sorgen, weil die Energiepolitik und die fehlende Standortsicherheit schon dazu geführt hat, dass vieles, zumindest in meiner Industrie, der chemischen Industrie, vieles weg ist. Mhm. Das kommt nicht wieder.
Mhm. Ist so.
Ja, und ich spreche fast jede Woche mal mit irgendeinem Industrievertreter, manchmal sogar einem Eigner, der sagt, ich habe hier schon Produktion verlagert oder ich gehe, das mache ich hier nicht weiter, es lohnt sich nicht mehr. Ich gehe ins europäische Ausland oder gar nach Asien damit. Mhm. Das passiert.
Ja, auch in meiner Branche übrigens, bei Vorzug.
Ja, White Goods, klar. Oder, genau. Ja, natürlich.
Ein großer Hersteller gerade nach Polen verlagert.
Ja.
Gut, muss dazu sagen, jetzt zwei Standorte.
Und jetzt werden Restrukturierungen angekündigt. Ne? Ich habe es gelesen gestern.
Ja. Genau. Schwenken wir mal einmal politisch wieder ein bisschen zu dir und zu Tesa, wenn ihr es mir erlaubt. Danke. Ich würde gerne kurz eingehen, weil du eben ja auch das Beispiel aus der E-Mobilität gebracht hast, dass wir nochmal in Bezug auf Innovation auf Tesa schauen. Mhm. So viel ich weiß, habt ihr auch einige Kooperationen, was das Thema Innovation angeht, mit Universitäten etc. Kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Gerne spreche ich drüber. Also zum einen haben wir für unsere Branche die größte Entwicklungs- und Forschungsquote, wie man das so nennt. Okay. Wir investieren über 6% unseres Umsatzes in die Entwicklung, in Forschung und so weiter. Und wahrscheinlich sind es sogar eigentlich noch ein bisschen mehr, weil dann noch nicht mal alles dazugerechnet ist. Okay. Wir haben die mit Abstand den innovativsten auch Technologiepark in den Plans, also sehr, sehr moderne Anlagen, die wir da auch noch weiter ausbauen, wo weiter investiert wird. Also das heißt auch, wir haben das in den letzten Jahren bewusst auch weiter ausgebaut und aufgebaut. Was mir richtig Spaß gemacht hat, tatsächlich ganz viele kluge, junge, teilweise auch schon ein bisschen ältere, erfahrene Menschen aus aller Welt tatsächlich auch nach Norderstedt zu Tesa holen zu können, zu dürfen, in diese Hochburg der Materialwissenschaft und da wirklich auch neue Themen weiter zu treiben. Also wir haben das bewusst gemacht, gezielt in Entwicklung und Forschung investiert, wo andere vielleicht gespart haben oder andere im Reflex gesagt hätten, Mensch, Corona wird schwierig, jetzt müssen wir irgendwie das Geld zusammenhalten.
Genau.
Wir haben es anders gemacht, wir haben weiter investiert, haben dann natürlich auch das Glück, einen sehr klugen Hauptaktionär zu haben, der uns da auch ein bisschen Langfristigkeit gibt in den Themen, der sagt, nee, Leute, ich unterstütze das, investiert ihr mal langfristig, ihr kommt es nicht auf jedes Quartalsresultat und so weiter an. Natürlich sind wir auch am DAX und da gibt es auch eine manchmal auch, sage ich mal, Berührungsverluste mit der Mutter, die dann sagt, Mensch, kommt, aber das könnt ihr doch mal ein bisschen anders machen. Aber im Prinzip können wir langfristig planen. Das ist gut. Das haben wir auch bewusst gemacht und haben da ganz viel eben kluge Leute geholt, Kompetenz reingeholt. Haben natürlich auch Kooperationen mit dem MIT, mit Harvard, mit ganz vielen unterschiedlichen Universitäten auch in Europa initiiert, unterstützen da Doktorarbeiten teilweise. Wir arbeiten mit Forschungsinstituten zusammen, neue Klebetechnologien zu entwickeln und. Also da passiert schon ein Haufen. Und das zahlt sich auch aus.
Und in Bezug auf Nachhaltigkeit sicherlich auch ein großes Thema.
Super, super wichtiges Thema. Ob man es mag oder nicht, ne, da kann man ja unterschiedlich politischer Meinung sein, aber aus unserer Sicht, wir haben gesagt, das ist noch nicht mal die Diskussion. Wir ziehen das durch, wir müssen das tun. Es ist fraglos, dass wir uns in dem Segment weiterentwickeln müssen. Und wir haben auch klar gesagt, dann machen wir es richtig und wir machen es nicht mit Greenwashing, indem wir jetzt anfangen, lila Pullis zu stricken oder gar irgendwelche
Corona-Masken herzustellen.
Ja, Corona, genau, oder Strohhalme aus irgendwelchem anderen Material oder sowas. Nein, wir haben gesagt, wir machen das so, wie wir es können, nämlich scientific-based, engineering-based. Da hat sich der gesamte Vorstand natürlich auch mit viel Kompetenz von extern und intern verstärkt ganz viel Zeit genommen vor 3-4 Jahren. Wir haben sehr intensiv darüber diskutiert, was sind unsere Leitlinien, wo können wir hin, wo müssen wir hin und haben gesagt, also tatsächlich als internes Ziel ausgegeben, wir wollen da die Nummer 1 werden. Aber wir haben, ist ein kleiner Tabubruch, indem ich das hier also publiziere, aber ich glaube, mittlerweile können wir auch drüber reden.
Uns bringt's Reichweite.
Danke. Aber wir haben gesagt, wir geben das nicht als Fahne jetzt nach draußen und rennen mit Fanfaren durch die Gegend, machen so einen expliziten Change. Da haben wir gesagt, also wir machen auch das, vielleicht ein bisschen norddeutsch zurückgenommen. Unser Ziel muss klar sein, aber wer sagt uns, ob wir das Ziel erreicht haben? Da gibt's nur einen, das muss der Kunde sagen. Okay. Und seitdem befragen wir jährlich unsere Kunden, und das sind natürlich zigtausende im B2B sowieso, nicht jeden Einzelkunden, selbstverständlich, aber unsere Kunden. Sag mal, wer ist aus eurer Sicht derjenige, der im Nachhaltigkeitsbereich am meisten macht, am besten unterwegs ist. Und sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Schön.
Also der Kunde soll uns das erklären und soll uns das ausstellen, dieses Zertifikat, und nicht irgendwer und irgendeine.
Ja.
So. Dann haben wir aber auch gleichzeitig das Commitment dieses Aufsichtsrates bekommen, dem haben wir gesagt, wir müssen dann auch und wollen weiter investieren. Wir wollen Dinge wie Lösemittel aus unseren Produkten rauskriegen, Emissionen reduzieren. Wir müssen da auch neue Technologien entwickeln und haben das Commitment bekommen, über 300 Millionen in 5 Jahren wirklich auch in diese Themen investieren zu können und zu dürfen. Das macht auch Spaß und das dürfen wir, das tun wir und das passiert gerade. Ja, also wir haben es ernsthaft gemacht und natürlich ist das auch noch ein weiter Weg, aber ich glaube, wir sind auf einem ziemlich guten, ja, sagen wir mal so, das erste Drittel des Wegs haben wir ganz gut hingekriegt.
Ah ja, ja. Steht toll da.
Ja.
Toll. Ja.
Lass uns nochmal einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, aber nicht in Bezug auf die Herausforderungen, die es gibt, sondern eher in Bezug auf die Chancen, die du siehst in der Zukunft für Tesa, für dich.
Ja, also das Schöne ist an diesem Segment, an diesem Kleben, aus meiner Sicht, das wird immer noch besser. Warum? Die Welt, natürlich gibt es einen großen Teil der Welt, der wird virtueller, aber letztendlich brauchen wir immer wieder neue Materialien, neue Themen, die irgendwo zusammengefügt werden müssen. Ob das jetzt die Flugzeuge sind, die mittlerweile eher geklebt und nicht mit Bolzen irgendwie versehen werden, oder die Automobile, die innen verklebt werden, wo auch Displays verklebt werden. Das sind ja alles Hightech-Klebelösungen, die da benötigt werden. Und alles sind Materialien, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Du kannst ja nicht irgendwie einfach so sagen, komm, ich nehme jetzt mal A und B und nehme da irgendwie so ein Ding. Das sind also alles spezifische Materialien. Das heißt, ich glaube erstmal fest daran, dass der Klebstoff und ganz besonders der Klebebandmarkt die nächsten Jahre, Jahrzehnte weiter wachsen wird. Ja, weil einfach die Materialien, die Ansprüche der Materialien immer größer werden und man wird immer besser verstehen, welche Dinge man wie zusammenfügen kann, aber man wird auch immer mehr Bedarf haben. Das ist das eine. Der Markt wächst. Das ist das Gute. Und jetzt kommt das Zweite. Jetzt kommt ein ganz toller Markt dazu, nämlich der Entklebenmarkt. Das ist das eigentlich Verrückte. Also jetzt, ich sage jetzt meinen Entwicklern, und wir bauen auch Labore auf in dem Bereich gerade, dass wir sagen, also wir entwickeln jetzt Materialien zum Entkleben. Das heißt, wir machen Materialien so, dass sie halten, wenn sie halten sollen, aber dass man dann auf irgendeinen Triggermechanismus hin die Materialien wieder auseinanderbringt.
Ach so, okay.
Sei das Licht, sei das magnetische Strahlung, sei es irgendwie Laser, sei es Thermik, was auch immer. Wir müssen, also wir Chemiker, wir Materialwissenschaftler haben die letzten 30, 40 Jahre gelernt, die Dinge gut zusammenzufügen, dass sie echt halten, ne? Und jetzt geht's darum, denk an deinen Computer, den du in der Hand hast, oder das Auto. In den nächsten Jahren wird immer wichtiger das Thema Circularity. Wir müssen die Materialien wieder auseinanderkriegen. Also sprich, Circular Economy. Es gibt die ersten EU-Richtlinien für The Right to Repair, dass man also elektrischen oder elektronischen Bauteile wieder auseinanderkriegt.
Dass man Komponenten vernünftig auseinanderkriegt.
So ist es. Und das können die Materialwissenschaftler in der Regel so bisher noch nicht. Und mit dem klassischen Klebstoff wird das auch schwieriger. Aber nimm Klebeband von zwei Seiten beschichtet mit unterschiedlichen Materialien. Dazwischen hast du auch noch so einen Liner. Das heißt, du hast drei Dimensionen und drei Materialarten, mit denen
super spannend.
Du die Sachen so designen kannst, dass du es wieder alles auseinanderkriegst. Und dann bist du bei einem Markt, der ist um ein Vielfaches größer als der, den wir gerade bearbeiten. Und der kommt. Ich denke auch an ein ganz verrücktes Beispiel: Verpackungsmaterialien. Deine Milchtüte heute Morgen, in der die Milch war, die ist aus 5, 6 verschiedenen Materialien zusammengeklebt. Das Thema Recycling ist ein großes Thema. Stell dir mal vor, wir schaffen es, die Materialien so zu entwickeln, dass sie, solange sie zusammengeklebt sind, halten, aber wenn wir sie auseinanderkriegen wollen, auch wieder problemlos separieren können. Das wird immer wichtiger. Also insofern denke ich, Klebematerialien und Stichwort mit dem Fokus auf Entkleben weiterzuentwickeln, da wird mir überhaupt nicht bang um die Zukunft.
Ja, vor allen Dingen, es gibt so drei Circularities, hast du ja immer das Thema People, Planet, Profit. Und wir betrachten ja Nachhaltigkeit oft nur vom Profit her und nicht vom Planet-Gedanken. Und ich finde es so toll. Das größte Problem beim Recycling ist das Verbinden von Stoffen, die damit nicht mehr recycelbar sind.
Genau.
Und das behebt ja quasi, indem er sagt, komm, das kriegen wir wieder auseinander. Und dann kann man jeden Stoff für sich recyceln, was ja viel smarter, viel eleganter, viel schöner ist, als es danach dann einzupressen und dann warten zu, bis es verrottet.
So ist es. Ich will damit nicht suggerieren, dass es da schon überall Lösungen für gibt.
Naja,
aber unser Anspruch ist es, da reinzugehen. Ja. Wir haben ein paar Materialien, haben wir tatsächlich schon. Also ne, in bestimmten tatsächlich auch Mobiltelefonen werden Teile dieser Materialien schon eingesetzt, aber das kommt. Und wir haben da Labore drauf, wir bauen die weiter aus und ich bin fest davon überzeugt, das wird auch den Weg von Tesa in Zukunft prägen.
Gilt das auch für Hafermilch? Bitte mal, ich darf zu Hause nur noch Hafermilch trinken. Meine Frau sagt, ich muss jetzt Hafermilch. So.
Ja,
warum? Ich weiß nicht, irgendwie
schmeckt das nicht. Gut.
Ja, eigentlich, sie hat was gefunden, was gut schmeckt tatsächlich.
Ja. Müsste es eigentlich auch gelten.
Ja, ich glaube, es ist da
was. Wobei bei dem Thema Hafermilch, tatsächlich, ist der Carbon Footprint sind besser als der von der Kuhmilch? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß auch nicht.
Ja, wenn es regional ist, schon leider ja. Weil du mit dem Kuh ja noch relativ viel Zusatzthematik
hast. Ja, genau.
Weide und Land und so.
Ja.
Wenn du Kuhmilch nimmst du sie in der Flasche.
Aber was machen eigentlich diejenigen, die das Thema Cappuccino erfunden haben? Die Italiener, nehmen die auch schon Hafermilch? Oder?
Oh. Und vor allen Dingen kriegen wir den Milchschaum wieder vom Kaffee getrennt hinterher.
Also, das in deinem Magen.
Das schafft der Körper irgendwie. Das schafft der alle von alleine.
Das schafft er gut,
ja. Ja, das stimmt.
Systemkompetenz zwischen den Welten.
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Winfried, du bist ja bekannt dafür, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammenzubringen. Und ich glaube, Norman, bei dir sind wir in Wirtschaft und Wissenschaft auch ganz weit vorne dabei, auch in Zukunft, oder?
Ja, also zumindest habe ich mir das vorgenommen. Das Thema Wirtschaft begleitet mich jetzt die letzten 30 Jahre. Wissenschaft früher schon einmal über das Thema, wir haben mal Assistenzprofessor gewesen und tatsächlich da in den Themen gearbeitet. Ich bin eigentlich erst im zweiten Bildungsweg in die Industrie gegangen und habe da davor in den USA auch geforscht, gelehrt und sowas. Macht mir riesig Spaß. Mache ich auch jetzt wieder gerne, an der einen oder Stelle ein paar Vorlesungen zu halten.
Schön.
Beispielsweise an der SMT, wo wir auch Kooperationen haben in Berlin, tolle Hochschule. Da haben mich jetzt einige Professoren auch gefragt, ob ich ein bisschen unterstützen kann. An der WHU. Also solche Sachen macht
Spaß. Ist auch so ein persönlicher Spaß
dran. Total. Also einfach, und es ist so ein Anspruch, auch wieder ein bisschen was zurückgeben zu können. Also zum einen habe ich immer sehr gerne unterrichtet, finde auch Lehre wirklich ein super wichtiges Thema. Gerade heute, dass wir da den jungen Leuten mit was auf den Weg geben. Ich habe da extrem profitiert, hatte tolle Mentoren. Einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, der rollt als Professor für Chemie, Nobelpreisträger, mit dem ich dann 3 Jahre zusammenarbeiten durfte, der hat mir so viel gegeben, auch als Mentor und als Tutor und so weiter. Kraft für den Rest des Lebens, so dass ich da gerne ein bisschen was machen möchte in dem Thema. Ich habe auch 2 Burschen gerade, die in den Unis sind und mit denen auch mitzukriegen, wie die mit dem Thema Lehre und Forschung umgehen. Also ja, das ist eigentlich eine reizvolle Aufgabe, finde ich.
Ja, und damit gibt es natürlich eine Menge zurück. Die nächste Generation, die kann dann darauf aufsatteln, weitermachen, ihre Erfahrungen müssen sie selber schaffen.
Schön. Ja, Erfahrungen müssen sie selber machen, aber eben zumindest das Eigenerlebte und das ein bisschen eben zurückzugeben, das macht riesig Spaß.
Toll.
Ja.
Das heißt, wir werden dich nicht im Garten sehen, sondern wir werden dich in der Hörsaal sehen.
Absolut. Oder halt am Fluss beim Fliegenfischen.
Aber, bis dahin ist aber noch eine ganze Weile
absolut.
Zeit.
Absolut. Ja. Unbedingt. Jawohl.
Schön.
Ja.
Schön.
Ja, ich fand das sehr, sehr spannend. Also ganz, ganz tolle Hintergründe auch von Tesa und auch danke dir für die Ehrlichkeit auch in Bezug auf dich. Das war eine ganz tolle Podcast-Folge.
Alles okay.
Vielen Dank dafür.
Danke
und
euch.
Ich habe es mir die ganze Zeit aufgespart, Winfried, aber ich jetzt am Ende des Podcasts muss ich es noch sagen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass bei Curly Dad denn das eine Anspielung auf die Frisur war.
Ja. Aber wer nicht sofort versteht, schaut ein Foto von mir auf YouTube
oder es war Curling. Curly. Dann dachte ich so, hä? Aber jetzt
habe
ich
es auch verstanden. Der hat doch
gar
keine Curly Hair, genau.
Vielleicht hat er mal welche, aber jetzt ist er weg. Ich sitze im Glashaus, ich darf auch nicht. So, haben wir das auch geklärt.
Uns regelmäßig Diskussionen, ich habe keine Glatze, ich habe eine Kurzhaarfrisur.
Ja.
Und ich gehe regelmäßig zum Spitzenschneiden.
Ja.
Das muss Norman nicht. Du hast doch volles Haar.
Ja.
Auf den Fotos werdet ihr es nachher sehen.
Ja.
Auf YouTube oder so, wenn ihr euch gerade anschaut. Neid hatte ich auch mal langes, ja.
Gut, dass wir diese wichtigen Dinge zum Ende
nicht mehr haben. Herzlichen Lieben.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke euch beiden. Vielen Dank. Ciao.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.